Gefährliche Krankheiten mit einem winzigen Eingriff heilen. Die Gene des Menschen programmieren und die Evolution dafür nutzbar machen. Darum geht es heute in unserem Wissenschaftspodcast. Und damit herzlich willkommen zum Teil 6 in unserer Serie Fantasie beflügelt. Wer sind die jungen, klugen Köpfe, die unsere Fantasie beflügeln? Das fragen wir in dieser Podcast-Serie. Genauer, wir beschäftigen uns mit Forscherinnen und Forschern, die uns mit ihren Ideen und Lösungen in die Zukunft führen. Mein Name ist Joachim Müller-Jung, ich bin zuständig für die Wissenschaftszeiten in der Frankfurter Allgemeinen und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Diesmal bin ich aus der Ferne verbunden mit einem der Finalisten und dem zweiten Preisträger des Deutschen Studienpreises 2022, einer der höchst dotierten Nachwuchspreise in Deutschland, der seit vielen Jahren von der Körperstiftung vergeben wird. Felix Lansing, Jahrgang 1990, ist Molekularbiologe aus Dresden. Er hat bereits in den angesehensten Wissenschaftszeitschriften publiziert und er ist inzwischen auch Jungunternehmer. Hallo, Herr Lansing.
Hallo, guten Tag.
In Ihrem Studienpreis-Essay, in dem Sie die Dissertation präsentiert haben, bin ich über einen Begriff gestolpert. Revolutionieren. Neuartige Genskalpelle könnten die Gentherapie revolutionieren, lautet der Titel. Die Gentherapie ist an sich ja schon eine Revolution. Und Sie wollen diese Revolution also gleich wieder revolutionieren, was übrigens zeigt, wie rasend schnell die Entwicklung in der Biomedizin geht. Aber der Reihe nach, vielleicht beginnen wir mit dem Menschen, die das besonders interessiert, die Kranken nämlich. Über welche Art von Krankheiten reden wir, Herr Lansing, wenn wir über die Therapie von Genkrankheiten sprechen?
Ich glaube, wir reden über Krankheiten, die sehr gut verstanden sind, wo wirklich ein Gendefekt zu einer Krankheit führt, sogenannte monogenetische Krankheiten. Und da ist halt sehr klar die Verbindung zwischen dem sozusagen nicht funktionierenden Gen und dann der Krankheit, die daraus resultiert. Und hier kann man dann, wenn man diese Mutation korrigiert, auch direkt eine Heilung hervorrufen. Also das ist, glaube ich, die Art von Krankheiten, die man zuerst angehen würde. Es gibt auch komplexere Krankheiten, darunter fällt auch Krebs, wo mehrere Mutationen zu der Krankheit führen. Die, denke ich mal, werden erst in einem späteren Zeitpunkt behandelt werden können.
Und das sind auch sehr viele Krankheiten. Also man unterschätzt das. Man denkt, Genkrankheiten, ein Gendefekt, das kommt hin und wieder vor. Man hört davon, aber das ist sehr weit verbreitet. Es gibt über, Sie sagen es wahrscheinlich, 8000 Genkrankheiten, Eingenkrankheiten.
Ja. Also es gibt ungefähr 100.000 Mutationen, die 8.000 Gene betreffen und dadurch halt Krankheiten auslösen können. Also ein Gen kann auch vielseitig defekt sein. Das heißt, die Heterogenität, die die Krankheit ausschließt im Gen, ist auch sehr groß. Das vergisst man oft. Man hat nicht nur eine Mutation, die eine Krankheit hervorrufen kann, sondern es können auch unterschiedliche sein.
Ja, es können auch bei einer Krankheit sehr viele Mutationen, sehr unterschiedliche Mutationen in einem Gen sein. Das Gen wollen wir jetzt nicht erklären, aber in einem Gen, das ist ein Erbmerkmal, das ist wichtig eben für die Ausprägung bestimmter Eigenschaften, eigentlich alle unsere Eigenschaften, sind irgendwie Gene beteiligt, also insofern wichtig und deswegen auch Störungen in diesen Gensequenzen, das ist die gewissermaßen der Text, der darauf geschrieben ist, das Programm, ich habe schon erwähnt, es geht ums Programmieren, auch das Leben programmiert, die Evolution programmiert, nämlich über die Gene. Und ein Begriff ist aufgetaucht in Ihrem Essay, nämlich eben Genskalpelle. Bevor wir jetzt zu den Genskalpellen kommen, sollten wir vielleicht zu der Genschere kommen, denn die ist viel geläufiger, von der hört man ganz, ganz viel, spätestens seitdem es 2020 den Nobelpreis dafür gab an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna, die also diese Genschere vor knapp 12 Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt haben und die wirklich für Furore sorgen. Inzwischen gibt es die ersten Zulassungen für die Anwendung der Genschere CRISPR-Cas9 an Menschen. Und jetzt kommt dieser Begriff Genskalpell ins Spiel. Aber dazu später. Ich würde Sie bitten, erstmal kurz zu erklären, vielleicht demjenigen oder derjenigen, die mit dem Begriff Genschere nicht so viel anfangen können, nochmal kurz zu skizzieren, worum es bei der Genschere geht und was das Ziel ist und wie das vielleicht auch vor sich geht.
Ja, also die grundlegende Idee ist es, die DNA zu verändern, also das Erbgut. In einem Fall von einer Krankheit ein spezifisches Gen. Und dazu muss man natürlich irgendwas, in dem Fall die Genschere, zu dem Erbgut bringen, das heißt in den Zellkern der Zelle, um da eine Veränderung hervorzurufen. Und die Genschere hat so viel Aufmerksamkeit erlangt, weil es sehr, sehr einfach ist, diese molekulare Maschinerie sozusagen zu programmieren und dann bestimmte Genabschnitte zu behandeln. Die Genschere kann man sich wirklich wie eine Schere auch vorstellen. Die wird an eine bestimmte Stelle in unser Genom gebracht und macht dann wirklich einen Schnitt. Also die trennt den Doppelstrang der DNA auf und schneidet die DNA tatsächlich bildlich gesehen in zwei Teile. Was dann passiert, ist, dass die Zelle diesen Schnitt erkennt und dann wieder repariert. Und das ist oft fehlerbehaftet und dadurch ist die Genschere wirklich gut, um bestimmte Gene auszuschalten, aber nicht so gut geeignet, um zum Beispiel eine Korrektur präzise einzubauen. Und das ist halt wirklich der Unterschied in der Genschere. Das CRISPR-System kann man sehr einfach an eine Stelle ins Genom bringen, aber es macht dann nur diese eine Reaktion, den Schnitt. Und was dann weiter damit passiert, ist abhängig von den zellulären Mechanismen, die dann angeschaltet werden.
So, und jetzt sind wir fast schon bei dem Genskalpell, das Sie verwenden und das Sie entwickelt haben, auch in Dresden, zusammen mit Frank Buchholz, der bekannt ist für seine Arbeiten auch zu HIV und zu einem Molekül, zu einem Enzym, das Sie auch verwendet haben, das bei Ihnen eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich die Rekombinase. Und vielleicht sollten Sie dazu kurz erklären, was die Rekombinase ist. Die ist nicht neu. Wir Biologen wissen das schon seit den 80er, 90er Jahren spätestens, dass sie auch für die Genchirurgie oder die Genomchirurgie heute interessant werden kann. Die Rekombinase ist allerdings ähnlich wie Zinkfingernukleasen oder Talen, so die erste, zweite und auch vielleicht sogar jetzt eben die dritte Generation Genscheren, vielleicht ja nicht allen geläufig. Deswegen diese Rekombinasen, die jetzt durch Ihr Unternehmen, aber eben auch durch die Arbeiten, durch die akademischen Arbeiten, die Sie publiziert haben, wieder interessant werden. Was macht das aus?
Genau, also man kann, glaube ich, ganz grob unterteilen in die Klassen der Nukleasen, unter denen auch die Cas9-Genschere fällt. Was Sie erwähnt haben, Talens und Zinkfingernukleasen sind auch dort angesiedelt. Das sind wirklich alles Scheren. Die gehen zur DNA-Region hin, machen den Schnitt und dann muss die Zelle reparieren. Das Genskalpell, der Name ist ein bisschen abstrakter gewählt, Skalpell für mehr Präzision, ist eine andere Klasse an Enzymen, was Sie sagten, halt eine Rekombinase. Und hier muss man unterscheiden, die Art und Weise, wie Rekombinasen die DNA bearbeiten, erlaubt keine Fehler. Das heißt, die Rekombinase findet ihre Sequenz, an der sie binden muss. Und die ganze Reaktion, also das Bearbeiten des Gens, erfolgt dann in dem Komplex von Rekombinase und DNA. Und zu keinem Zeitpunkt ist die Zelle involviert. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt können Fehler auftreten, die durch zelluläre Reparaturmechanismen getriggert werden. Das heißt, man hat hier wirklich ein Molekül, was unabhängig von anderen Faktoren die DNA sehr, sehr präzise und effizient korrigieren kann und damit wirklich sich klar unterscheidet von dem Mechanismus der Genschere.
Und diese Rekombinase ist ein Enzym, das heißt ein Protein. Das Besondere daran ist ja, dass man das auch adressieren kann. Bei den Zinkfingernukleasen hat man ein ähnliches Problem ursprünglich. Es gab ja die Proteine, die spezifisch waren, aber nicht sehr spezifisch waren. Es gab viele Schnitte und viele Aktivitäten im Genom, die unspezifisch waren. Deswegen sind viele dieser Versuche ja am Anfang auch so geendet, dass die Zellen, das Gewebe oder auch die ganzen Experimente gewissermaßen auch den Bach runtergegangen sind. Es hat lange gedauert, bis man maßgeschneiderte Enzyme, Schneideenzyme quasi entwickeln konnte. Das ist ja mit der Genschere, hat sich das geändert, es geht rasend schnell. Und bei der Rekombinase, wenn ich es richtig verstanden habe, und Sie haben es sehr gut erklärt in dem Essay für Ihre Dissertation, Sie haben es mit IP-Adressen verglichen, also eine Art Adressaufkleber, der auf die Rekombinase gesetzt wird, molekular, man muss sich das alles natürlich biochemisch vorstellen. Ist das richtig? Oder wie stellen Sie sich vor, dass am Ende diese Reparaturen stattfinden?
Genau, also da muss man vielleicht einmal zurückgehen auf die natürlich vorkommenden Rekombinasen. Die erkennen eine ganz, ganz bestimmte Sequenz.
Wo kommen die her, die Rekombinasen?
Die kommen aus Bakteriophagen. Das sind Viren, die Bakterien infizieren und sozusagen ihr Genom mit der Rekombinasehilfe ins Bakteriengenom einbauen. Und diese Sequenz gibt es sozusagen im menschlichen Genom nicht. Das heißt, man kann dieses Enzym nicht einfach nehmen und den Menschen anwenden, sondern man muss diesem Enzym beibringen, eine andere Sequenz, in diesem Fall eine bestimmte Sequenz, die den Gen sozusagen betrifft, zu erkennen. Und bei CRISPR auch oder bei den anderen Genscheren, wie sie gesagt hat, da gibt es ein Hilfsmolekül, was man einfach wie eine Art Postleitzahl adressiert und dann wird der ganze Komplex dorthin gebracht, was auch wirklich die schnelle Verbreitung und ermöglicht hat. Bei den Rekombinasen hatte ich ja schon gesagt, die sind unabhängig von irgendwelchen Kofaktoren. Das heißt, man muss das Enzym, also das Protein selber darauf abstimmen, eine neue Sequenz im Genom zu erkennen. Und das ist das, woran wir jetzt seit vielen Jahren geforscht haben, diese Enzyme so umzugestalten, dass sie halt eine Sequenz im Genom erkennen, das therapeutisch relevant ist.
Da kommen die Evolution ins Spiel, ne?
Genau, ja. Man muss sich das so vorstellen, was wir machen, ist, wir machen molekulare Evolution sozusagen im Reagenzglas. Wir verwenden aber die gleichen Prinzipien. Das heißt, wir haben einen Selektionsschritt, wir haben einen großen Genpool, aus dem selektiert wird und wir müssen verschiedene Generationen durchlaufen, um dieses Enzym abzustimmen. Ich ziehe gerne einen Vergleich zu der Hundezucht zum Beispiel. Man kann sich das gut vorstellen, wenn man jetzt einen Schäferhund hat und Richtung Chihuahua will. Da muss man sehr, sehr viele Zyklen an Selektionen und Generationen sozusagen machen, um diese phänotypische Veränderung hervorzurufen. Das Gleiche machen wir halt im Labor. Wir nehmen das Enzym, was die Ursprungssequenz erkennt, wie es in der Natur vorkommt, und bringen diesem Enzym Schritt für Schritt bei, eine Sequenz zu erkennen, die dann im Humangenom zum Beispiel vorhanden ist, um dann das Enzym sozusagen therapeutisch relevant zu machen.
Wie erfolgreich ist man damit? Sie haben in Ihrer Dissertation einen Fall vorgestellt, daran haben Sie gearbeitet im Labor, und da geht es um eine Bluterkrankheit, eine Krankheit, die eben auch wieder genetisch bedingt ist, Mutationen auf einem bestimmten Gen, dem F8-Gen, Faktor 8 quasi. Es gibt unterschiedliche Mutationen. Es gibt eine große Mutation, die Inversion. Da ist das Gen quasi umgedreht, falsch verdreht gewissermaßen im Erbgut gelagert. Und sie schaffen es quasi mit ihrer Rekombinase, dieses ganze riesige Konstrukt, was ja über 100.000 Basenpaare, also Buchstaben lang ist, quasi umzudrehen. Das ist etwas, was mit der Genschere nicht möglich wäre im Moment, ne?
Genau, also ein Aspekt noch zu der Funktionsweise, die unterschiedlich ist, ist noch die sozusagen Versatilität, mit der man Rekombinasen nutzen kann. Die können nicht nur ein Stück ausschneiden, die können tatsächlich ein Stück umdrehen, was Sie gerade beschrieben haben, die können aber auch ein Stück einbauen. Das heißt, man hat wirklich mit der Rekombinase nicht nur den anderen Funktionsmechanismus, sondern kann auch auf ein Repertoire an Reaktionen zurückgreifen, die es wirklich ermöglicht, diese ganze Heterogenität von Mutationen zu bearbeiten. Und wie Sie jetzt beschrieben haben, in dem Fall der Hämophilie, 50% der Fälle sind halt durch eine Geninversion hervorgerufen, wo ein Stück DNA wirklich verdreht ist. Und Rekombinasen können DNA umdrehen. Und das haben wir uns zu Nutzen gemacht. Wir haben in das Genom geschaut, wo gibt es Sequenzen, auf die wir die Rekombinase evolvieren, programmieren können, die dann sozusagen nach der Reaktion die Inversion hervorrufen würden. Und uns ist es gelungen, diese Sequenzen zu identifizieren. Und während meiner Dissertation habe ich dann die molekulare Evolution angewendet, um die Rekombinasen auf diese neue Sequenz zu trainieren oder zu evolvieren. Und dann in der Anwendung haben wir tatsächlich zeigen können, wir hatten Zugriff zu Material von den Patienten hier aus Dresden. In den Zellen des Patienten konnten wir dann zeigen, dass wir dieses Stück wirklich präzise umdrehen können und damit das Gen korrigieren können, was dann zu einer Heilung, wenn man es im Patienten durchführen würde, für der Hämophilie führen könnte.
Jetzt ist es das eine, zu zeigen, dass es grundsätzlich funktioniert im Reagenzglas. Das andere ist es dann tatsächlich zu zeigen, dass es sehr häufig gelingt und dass es sehr gut gelingt. Ist das der Grund, warum Sie eine Bluterkrankheit verwendet haben, weil Blutzellen gewissermaßen außerhalb des Körpers leicht manipulierbar sind, leicht im Labor zu handhaben sind?
Tatsächlich wird die Hämophilie bzw. der Faktor 8 in den Leberzellen produziert. Das heißt, es ist zwar ein Effekt im Blut, nämlich die Blutgerinnung ist gestört bei diesen Patienten. Der Faktor dafür wird aber in den Leberzellen produziert. Das heißt, unser Ziel wäre es auch im Menschen, die Leberzellen zu verändern, dass die wieder den Faktor produzieren können für die Blutgerinnung. Leber ist in der Gentherapie, wenn man das auch ein bisschen verfolgt, eins der ersten Organe, die wirklich gut adressierbar sind. Dadurch, dass es halt im Körper verantwortlich ist, sozusagen bestimmte Stoffe zu verstoffwechseln. Das heißt, man kommt da einfach rein. Und das Gleiche gilt halt auch für eine Genschere oder die Rekombinase. Man kann die Leber recht einfach anvisieren im Körper. Und dadurch ist es ein ideales Ziel für die erste Anwendung. Aber wie Sie gesagt haben, das Blut auch, was ja auch jetzt zu kürzlichen Zulassungen geführt hat, war eine Krankheit, die das Blut betrifft. Also diese beiden Organe sozusagen sind wirklich erste Ziele für die Gentherapie.
Ja, Sichelzellenanämie und Beta-Thalassämie, also zwei schwere Defekte, auch relativ häufige Defekte, muss man sagen. Jetzt nochmal ganz kurz zu Ihrem Ansatz. Wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen? Wie kommen diese Rekombinasen, Designer-Rekombinasen, die es ja sind, weil Sie sie programmiert haben, Sie haben sie verändert, das sind auch keine natürlich menschlichen Proteine, die da eingeschleust werden. Wie kommen die zur Leber?
Genau, da machen wir uns tatsächlich auch die Fortschritte in der Lipid-Nanotechnologie zur Verfügung. Das ist quasi die gleiche Technologie, die verwendet wurde, um einige der Covid-Vakzine in den Körper zu bringen. Man ummantelt quasi die Information der Rekombinase, in diesem Fall die mRNA, die die Rekombinase kodiert, in einem sozusagen Fettkügelchen. Und dadurch, dass die Leber auch zum Beispiel für den Fettstoffwechsel verantwortlich ist, werden die besonders gut auch in der Leber aufgenommen. Das heißt, diese Kügelchen mit der Information gehen in die Leberzelle, werden sozusagen absorbiert. Die mRNA wird dann freigelassen, kodiert für die Rekombinase und kann dann in der Leberzelle das Gen verändern und damit die Korrektur hervorrufen. Und das würde man tatsächlich einfach intravenös verabreichen können mit einer Spritze. Und dadurch hätte man eine recht einfache Anwendung, die auch nicht viel medizinisches Infrastruktur benötigt.
Ja, das ist schön, dass Sie jetzt sagen, das ist eine einfache Anwendung. Das stelle ich mir auch als Molekularbiologe dann auch immer so vor. Es ist natürlich schwer zu entwickeln, aber trotzdem stellt sich für mich die Frage, die neuen Gentherapien mit CRISPR-Cas, die zugelassen sind in Großbritannien und USA, auch in Europa gibt es ja eine Empfehlung dafür, die sind sehr teuer, 2-3 Millionen Dollar pro Behandlung. Wie kommt es? Was macht den Preis aus? Jetzt ist vielleicht der Jungunternehmer auch gefragt. In Zukunft werden Sie diese Frage wahrscheinlich öfter beantworten müssen. Warum soll das so teuer sein? Denn privat können das natürlich die wenigsten Menschen bezahlen. Und ob es die Krankenkassen bezahlen, da steht noch ein großes Fragezeichen dahinter.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch, denke ich mal, eine Frage, die in der Gesellschaft weiter diskutiert werden muss. Wie kann man solche Therapien auch sozusagen nicht nur in entwickelten Ländern der Bevölkerung bereitstellen, sondern auch auf der ganzen Welt zu einem Preis, der dann auch bezahlt werden kann. Was jetzt die momentanen Therapien angeht, gerade die zugelassene, ein großer Teil des Preises ist auch durch die benötigte Infrastruktur, kommt er zustande. Man muss sich das vorstellen, der Patient, dem werden die Blutzellen entnommen. Dafür ist quasi ein Krankenhaus mit spezieller Ausrüstung notwendig. Die Zellen werden dann außerhalb des Körpers editiert. Da wird nochmal geprüft, ob die Veränderung so präzise durchgeführt wurde und dann werden die Zellen in den Patienten zurückgegeben. Ja, und das ist halt wirklich ein komplexer Prozess, der eine Infrastruktur braucht, die dann auch bezahlt werden kann. Das ist sozusagen ein Faktor, der den Preis hervorruft. Bei anderen Gentherapien ist die Produktion des Moleküls so teuer. Ja, also man hat ja auch jetzt gesehen, am Anfang der Impfstoff mit der mRNA, das ist recht teuer, eine mRNA biotechnologisch in hohen Qualität, aber auch in einem großen Maßstab zu produzieren und einfach diese Leistung, genug Material für einen menschlichen Körper herzustellen, die kostet auch Geld. Also das sind die beiden Faktoren. Man hat aber auch gesehen, dass gerade jetzt mit den Corona-Vakzinen die Preise auf 2-3 Euro Produktionskosten pro Shot sozusagen runtergedrückt werden können, indem man einfach eine große Masse produziert. Und das ist sicherlich auch, was sich dann balancieren wird, je mehr Therapien zur Verfügung gestellt werden, desto geringer wird der Preis sein, weil die Produktionskosten sozusagen durch die Menge runtergedrückt werden können. Das Zweite, was man beachten muss, ist auch, was bezahlt die Krankenkasse momentan für eine Therapie? Und wenn man jetzt wieder den Fall der Hämophilie sich anguckt, die Patienten brauchen eine konstante Proteinersatztherapie zum Beispiel, die wirklich in einem wöchentlichen oder 4-wöchentlichen Rhythmus kriegen müssen. Und die kostet, je nachdem, welches Produkt man wählt, zwischen 2.000 und 800.000 Euro pro Jahr. Wenn man jetzt eine Genkorrektur einmalig vornimmt, die 2 bis 3 Millionen kostet, kann man sich natürlich ausrechnen, wann sich das amortisiert. Und dadurch kann man auch Krankenkassen überzeugen. Ja, weil es gibt halt diese momentan sehr teure Behandlung. Man würde eine Alternative anbieten, die dann langfristig günstiger wäre. Aber all diese Überlegungen muss man natürlich auch im Unternehmen tätigen. Wo gibt es auch eine kommerzielle Lücke, in die man gut rein kann? Wo erwartet man aber vielleicht, weil es gute Ersatzprodukte gibt, dass sich so ein Preis auch dann nicht lohnt? Also das ist wirklich eine Abschätzung, die man dann von Fall zu Fall machen muss, aber eine sehr wichtige. Und ich glaube wirklich, da ist noch viel, viel Potenzial, nach oben die Preise geringer zu kriegen, einfach durch den Fortschritt, der in den letzten Jahren passiert ist.
Okay, jetzt machen Sie uns Hoffnung. Ich teile die Hoffnung auch soweit. Und trotzdem stellt man sich natürlich wichtige Fragen, die vor der Verwertung gestellt werden müssen. Zum Beispiel das Thema Sicherheit. In der Genchirurgie, Gentherapie, kennen wir das Thema seit vielen, vielen Jahren immer wieder gestellt. Es gab auch Zwischenfälle bei den ersten Gentherapieversuchen. Unglückliche, wirklich unglückliche Entwicklungen, die dann eben dazu geführt haben, dass Kinder dann auch Krebs entwickelt haben. Das waren Versuche, die lange zurückliegen, aber eben auch zeigen, dass es braucht eine gewisse Zeit, um solche Therapien sicher zu entwickeln. Das Thema Sicherheit. Wie kann man also zum Beispiel solche Effekte, über die immer wieder gesprochen wird, die Off-Target-Effekte, also unerwünschte Genveränderungen auch verhindern?
Ja, ich meine, die Sicherheit ist gerade bei der Veränderung der Gene extrem wichtig. Man verändert was und diese Veränderung ist permanent und beeinflusst die Bausteine des Lebens. Das heißt, man muss wirklich alles dafür tun, diese Sicherheit möglichst hoch zu haben. Und da ist wieder, warum wir denken, dass die Rekombinase eine bessere molekulare Maschinerie ist, ist die Unabhängigkeit von der Zelle. Ja, wie gesagt, bei der CRISPR-Genschere schneidet die Nuklease sehr präzise und dann ist aber die Zelle alleine gelassen mit der Korrektur dieses Schnitts. Die will möglichst schnell die DNA wieder funktionsfähig haben und repariert sie dann auch, aber das ist sehr, sehr häufig mit Fehlern belastet. Und diesen Aspekt nehmen wir komplett raus bei der Rekombinase. Also wir haben Experimente durchgeführt, wir haben das über 100.000 Mal auch überprüft. Wenn die Rekombinase die Veränderung hervorruft, ist sie immer so, wie wir sie vorhergesagt haben. Das heißt, durch diese zwei Mechanismen hat man eine erhöhte Sicherheit allein, dass das die Rekombinase nutzen und nicht eine Nuklease. Das Zweite, was man sagen muss, ist, dass die Erkennungssequenz von einer CRISPR-Cas9-Genschere kürzer ist als die von einer Rekombinase. Das heißt, man hat im Genom, was ja doch Milliarden von Basenpaaren groß ist, einfach mehr potenzielle Bindestellen der Cas9-Genschere, weil die Erkennungssequenz kürzer ist. Wir haben ungefähr 15 Buchstaben mehr in der Erkennungssequenz der Rekombinase. Und dadurch ist einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine ähnliche Sequenz, die dann off-target wäre, existiert, einfach mehrere tausend Faktoren kleiner. Ja, das sind die zwei Aspekte, wo die Rekombinase sozusagen die Präzision erlangt und damit eine höhere Sicherheit ermöglicht.
Und da würde ich ja dann auch erwarten, dass man eigentlich auch eine höhere Effizienz hat. Also, dass man mehr Zellen tatsächlich verändert bekommt. Alle bekommt man nie, das ist quasi ausgeschlossen, das ist Biologie, das gibt es nicht. Aber wie viel Prozent ist, wie hoch ist denn die Effizienz Ihrer Behandlung?
Also, da gibt es zwei Faktoren. Einmal die Effizienz, wie kriegt man die Maschinerie in die Zelle? Das ist das Delivery. Und die zweite Effizienz ist die, wenn es in der Zelle ist, wie oft macht sie dann die Korrektur? Was wir wissen von den Rekombinasen, auch durch die jahrelange Forschung in der Grundlagenforschung, ist, dass wenn die einmal in der Zelle ist, dass sie eigentlich fast immer die Veränderung hervorruft. Das heißt, wir haben für die Effizienz nur den Faktor der Delivery. Wie kriegen wir die Maschinerie in die Zelle? Und da müssen wir natürlich auch die Fortschritte sehen, die jetzt noch kommen werden. Aber man kann durchaus in Mausmodellen zum Beispiel mit einer Rekombinase 60-70% der Leberzellen effizient behandeln.
Und effizient heißt dann auch, dass sie langfristig auch ihre Funktion behalten, denn das ist ja das Entscheidende.
Ja, genau. Also einmal durchgeführt im Genom wird die Veränderung auch bei Zellteilung sozusagen weitergegeben. Das heißt auch, die Leber ist ja auch ein Organ, was sich im Laufe der Zeit regeneriert. Aber dadurch, dass die Veränderung permanent im Genom hat, ist dann auch diese Effizienz konstant, auch wenn die Zellen sich weiter teilen.
Vielleicht können Sie jetzt auch noch mal kurz dazu was sagen, wie weit Sie in der Forschung sind. Die Dissertation liegt noch nicht lange zurück. Ich habe es gesagt, 2022. Rekombinase wird sehr lange schon bei Ihnen im Labor in der TU Berlin auch gearbeitet. Trotzdem weiß man natürlich, es dauert. Es dauert bis zur klinischen Zulassung, also bis zur Zulassung eines klinischen Versuchs und eben dann auch in der klinischen Anwendung. Das muss man, glaube ich, auch immer wieder denjenigen sagen, die sich große Hoffnung machen, jetzt schon davon zu profitieren. Das wird wahrscheinlich nicht eben über Nacht gehen. Vielleicht können Sie kurz schildern, wo Sie stehen und wann wir auch vielleicht mit einer klinischen Anwendung rechnen können.
Ja, also wir sind ganz am Anfang. Wir haben Ergebnisse in Patientenzellen erlangt. Was dann folgt, sind präklinische Studien in verschiedenen Tiermodellen. Die müssen auch einen bestimmten Aufbau haben, um dann eine klinische Studie anfangen zu können. Und die klinische Studie, wie Sie sagten, die ist oft in drei Phasen unterteilt. Und das kann durchaus bis zu 10 Jahre dauern, bis alle diese Phasen und die Präklinik durchlaufen sind. Also man muss wirklich auch jetzt das Beispiel, die zugelassene Therapie jetzt vor kurzem, ist ja von CRISPR Therapeutics gemacht worden. Die wurden auch direkt nach der Entdeckung der Genschere gegründet. Und das hat auch 10 Jahre gedauert bis zur Zulassung. Also das ist, glaube ich, der Zeitraum, in dem man sich bewegt. Hoffnung kann man sich natürlich dann schon machen, wenn die ersten Menschen in der Phase 1 behandelt wurden und man schon frühe Anzeichen hat, dass es eine Korrektur gibt. Dann kann man verschiedene schnellere Zulassungsverfahren auch durchlaufen. Das sind dann immer sozusagen abhängig von den verschiedenen regulatorischen Einheiten, die dahinter stehen, EMA oder FDA in den USA, wie man da mit kommuniziert. Wir stehen am Anfang, wir sind in der präklinischen Phase. Wir haben die Rekombinase gezeigt, dass es funktioniert. Jetzt müssen wir sie halt in Tiermodellen testen. Und dadurch, dass unsere Rekombinase aber eine humane Sequenz erkennt, gibt es diese Sequenz zum Beispiel in der Maus einfach gar nicht. Das heißt, man müsste tatsächlich ein Tiermodell extra für unsere Rekombinase erstellen, was wir auch gemacht haben. Und da sind wir gerade in den Experimenten, das in einem lebenden Organismus zu zeigen, dass wir auch die Inversion hervorrufen können. Also das ist gerade der Stand, quasi präklinisch.
Präklinisch. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis für viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich die Frage stellen, ist das, wie weit, ja, ist es nicht nur zulassungsfähig, sondern wie weit verhindern möglicherweise Gesetze, dass diese Art von Therapie mit Designer-Rekombinasen, also Genskalpellen, verwendet werden. Wenn ich heute in Google gehe und nach Genschere suche, dann bekomme ich von Google die Antwort, neben vielen, vielen Treffern natürlich, weil es wahnsinnig weit verbreitet ist, die Genschere weltweit, bekomme ich als eine Antwort die Frage gestellt, ja, ist denn die Nutzung der Genschere in Deutschland zugelassen? Fragezeichen. Und die Antwort dann lautet, es ist im Prinzip nicht zugelassen. Was natürlich falsch ist, offensichtlich, das ist wahrscheinlich KI geschuldet. KI hat gesucht und hat festgestellt, in Deutschland ist die Anwendung von Genversuchen überhaupt sehr restriktiv. Das betrifft die grüne Gentechnik, aber es betrifft eben auch Teile der roten Gentechnik, sprich der medizinischen Gentherapie. Und die beziehen sich dann natürlich auf den Embryonenschutz. Also es geht wohl darum, dass der Embryonenschutz verhindert, dass Gentherapien dieser Art auch angewendet werden. Wie schätzen Sie die Situation ein in Deutschland? Also forschungsmäßig sind wir ja ganz gut aufgestellt. Es gibt Ihr Institut, es gibt andere Institute, die auch sehr gut auch im Bereich Gentherapie mit Genscheren da arbeiten. Wie schätzen Sie die Gesetzeslage ein?
Also da gibt es, glaube ich, zwei Hürden. Einmal von der Forschung in humaner Zellkultur, die man sehr einfach in Deutschland machen kann, wenn man jetzt nicht an Embryonen arbeitet, die kann man recht gut umsetzen. Die erste Hürde ist dann sozusagen die Designer-Rekombinase jetzt in diesem Fall in einem Mausmodell zu testen. In Deutschland bedarf es dazu einer Lizenz. Man muss einen Tierversuchsantrag stellen, der genehmigt werden muss, der genau darlegt, was man versucht und warum es auch nur in einem Tiermodell möglich ist. Man muss dann auch gucken, welche Alternativen könnte man nutzen, zum Beispiel Organoide oder andere zellulare Modelle. Und das ist die erste Hürde, halt diesen Tierversuchsantrag durchzukriegen. Das kann sich auch ziehen, weil es immer hin und her geht. Auf der einen Seite ist es sehr wichtig, auch sozusagen den Tierschutz mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach solchen Therapien extrem hoch. Man muss da eine gute Balance finden, sagen beide Aspekte effizient abzudecken und auch wirklich darzulegen, warum jetzt ein Versuch notwendig ist. Das ist sozusagen die erste Hürde. Die zweite ist dann mit der Bewerbung für die klinischen Studien. Da werden bestimmte Experimente auch teilweise in höheren Tiermodellen gefordert, was zum Beispiel Non-Human Primates sind. Und da wird es zum Beispiel in Deutschland sehr schwer. Also Versuche im Affen sind quasi gar nicht mehr, werden gar nicht mehr gemacht in Deutschland. Da muss man dann auf andere Länder zurückgreifen, wo das noch erlaubt ist. Und das ist der zweite Schritt in der Präklinik, der dann die zweite Hürde ist, um dann die Zulassung für eine klinische Studie zu kriegen. Und da muss ich sagen, das ist teilweise frustrierend. Man will als Forscher das natürlich schnell umsetzen. Ich sehe das aber auch von der anderen Seite. Um die Sicherheit zu garantieren, muss man diese Schritte auch durchlaufen. Und gerade auch was Tierschutz angeht, bin ich auch ein starker Verfechter, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen muss, ist das Tierversuchsmodell wirklich notwendig oder nicht, um den Antrag zu stellen. Und das finde ich eigentlich gut von der Gesetzeslage, von der Bürokratie und der Zeit, die damit verbunden ist, ist es natürlich kontraproduktiv. Und das sind wirklich, das ist ein zweischneidiges Schwert in dem Sinne. Aber trotzdem ist es eine gute Institution, die dahinter steckt, um das zu regulieren.
Wie ist es mit den Menschenversuchen? Also die Behandlung am Menschen. Was erwarten Sie, eine Zulassung einer Gentherapie wie jetzt auch der Sichelzellanämie-Therapie an Blutzellen, hier was bei Ihnen dann an Leberzellen, wird wahrscheinlich keiner verbieten wollen. Gehen wir nicht davon aus. Das wird wahrscheinlich wie ein Medikament behandelt werden. Ja. Was erwarten Sie, gerade weil wir über Genkrankheiten sprechen, Gendefekte sprechen, was erwarten Sie denn vielleicht auch vom Gesetzgeber in Sachen eben Gentherapie, nämlich Keimbahntherapie, Gentherapie im Embryo oder in den ersten Stadien der Embryonalentwicklung, sprich eben Keimbahntherapie, dass der Mensch an sich gewissermaßen schon ja behandelt wird, dass das korrekte Gen eingeführt wird, dass alle Zellen des Körpers gewissermaßen das korrekte Gen tragen und auch die nachfolgenden Generationen, was wahrscheinlich die betroffenen Familien am meisten begrüßen würden. Aber dagegen sind wir ja traditionell hier in Deutschland ja auch sehr restriktiv.
Tatsächlich ist das nicht nur in Deutschland so. Eine Auflage ist auch immer zu testen, wenn man eine Genschere oder jetzt eine Designer-Rekombinase einbringt, ist immer zu zeigen, dass es die Keimbahnzellen nicht betrifft. Das heißt, wenn man den Erwachsenen behandeln würde, muss man darlegen, okay, es betrifft die Keimbahnzellen nicht, weil es soll halt nicht sozusagen dann weitervererbt sein. Das ist ein Aspekt, der einfach auch noch momentan unter den Sicherheitsaspekt fällt. Aber generell ist auch die Behandlung in den frühen Stadien recht technisch komplex. Man müsste ja wirklich sehr, sehr früh die Mutation erstmal erkennen und dann korrigieren. Das ist, glaube ich, noch nicht technisch so möglich, weil auch der Embryo sich so rasend schnell dann am Anfang entwickelt und auch, glaube ich, nicht gewollt. Also ich glaube, die Gentherapie zielt ab, junge Menschen, junge Erwachsene früh zu behandeln, um möglichst ein beschwerdefreies Leben dann führen zu können. Es ist aber nicht das Ziel, den Menschen in dem Sinne, in Anführungsstrichen, zu verbessern und in die Keimbahn einzugreifen. Also das ist auch sagen bei unserer Art, wie wir es anwenden wollen, nicht das Ziel, für nachfolgende Generationen eine Modifikation im Genom einzubringen, die vererbt werden kann. Und ich glaube auch generell gesehen in dem Feld geht es um den einen Patienten, aber nicht um die Generation danach, sondern diesem Patienten oder Patientin zu ermöglichen, beschwerdefrei zu leben.
Also eine Einmalmedizin, wenn man so will, eine Therapie, richtig, die einmal angewendet wird und dann auch funktioniert. Und damit werden wir schon viel, viel weiter als mit den meisten medizinischen Therapien, die wir heute zur Verfügung haben. Jetzt hat mich gewundert, Herr Lansing, Sie arbeiten in einem sehr großen, sehr bedeutenden und sehr renommierten Institut, akademisch, und haben jetzt dann doch den Weg gesucht in den kommerziellen Bereich, in die Ökonomie. Sie sind Jungunternehmer geworden. Sie müssen Geld natürlich einwerben für ihre Arbeiten. Was ist der Grund dafür, dass Sie da der akademischen Forschung so ein bisschen in den Rücken gekehrt haben? Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Oder ist es der Wettbewerb, der sich da abzeichnet zwischen Genschere und Genskalpell, der Sie da ein bisschen antreibt, auch zu forcieren, das Ganze auch zu kommerzialisieren, umzusetzen? Heißt ja nicht nur Profit zu machen, sondern es heißt ja wirklich auch, es in die Anwendung zu bringen.
Ja, es ist sicher multifaktoriell, was die Entscheidung getrieben hat. Ein Faktor ist sicherlich die Möglichkeit, die Designer-Rekombinase in den Patienten zu bringen, ist einfach an der Universität sehr gering. Als Beispiel, um so ein Produkt, was wir entwickeln, in eine klinische Phase zu bringen und dann auch weiter zu betreiben, das kostet mehrere hundert Millionen Euro. Und da können Sie sich vorstellen, dass das mit sozusagen öffentlicher Förderung einfach nicht abzudecken ist. Das heißt, allein der finanzielle Aufwand, der dahinter steckt, ist in einer universitären Infrastruktur einfach nicht zu stemmen. Das heißt, da ist schon der erste Grund zu sagen, okay, wir wollen es wirklich machen, wir wollen es wirklich in den Patienten bringen. Wie kann man Geld sozusagen einwerben, um das auch durchzuführen? Und das ist ein Grund, ein Unternehmen zu gründen, weil da hat man dann die Möglichkeit, über Venture Capital oder andere Finanzierungsoptionen auch Mengen einzuwerben, die das tatsächlich ermöglichen. Der zweite Grund ist nicht dem geschuldet, dass ich nicht mehr wissenschaftlich interessiert bin. Das müssen wir in der Firma genauso auch weiter vorantreiben. Wir haben eine sehr hohe Kapazität an Forschung auch in der Firma aufgebaut. Die ist natürlich ein bisschen zielgerichteter. Ja, an der Uni kann man halt explorativ auch teilweise forschen. Das soll ja auch sein, um neue Sachen zu entwickeln. Wir fokussieren uns jetzt wirklich um gezielte Fragestellungen. Wie kann man die Sicherheit zum Beispiel nachweisen? Wie kann man ein Experiment aufsetzen, um die Effizienz zu prüfen? Das heißt, ich habe ein bisschen von beiden. Wir haben die Möglichkeit, das mit der Firma wirklich in den Patienten zu bringen, auch glaubwürdig. Auf der anderen Seite können wir auch noch Forschung betreiben, die natürlich ein bisschen eine andere Ausrichtung hat. Also es ist nicht dem Rückenkehren. Wir arbeiten auch sehr stark mit der Universität zusammen, mit Professor Buchholz. Und das ist eine gute Möglichkeit, sozusagen diese Grundlagenforschung auch wirklich in eine Anwendung zu bringen. Und das sehe ich nicht an der Uni, sondern das sehe ich wirklich nur in dem kommerziellen Bereich, wo einfach die finanziellen Mittel viel, viel größer sind.
Sehr amerikanischer Ansatz übrigens, der natürlich auch die Frage mir jedenfalls stellt, wie ist denn die Situation, die Wettbewerbssituation weltweit? Sie sind mit Ihren Arbeiten, ich sagte es, hoch publiziert worden. Sie publizieren immer noch, auch als Unternehmer quasi, mit Ihren Forschungen. Wie ist denn die Situation? Die Asiaten sind relativ stark auch aktiv auf dem Gebiet, gerade was die Präklinik angeht, in China zum Beispiel, aber eben auch die Amerikaner. Können Sie dazu was sagen, wie die Situation ist?
Also man muss natürlich sagen, wir sind in sehr großer Konkurrenz zu anderen Firmen. Was man aber auch auf den zweiten Blick sieht, ist, dass fast alle Firmen momentan eine nuklease-basierte Technologie verwenden. Wir sind immer noch eine der wenigen Firmen, die jetzt aber auch immer mehr und mehr werden, die auf alternative Genwerkzeuge sozusagen zurückgreift. Und dadurch sind wir noch sehr gut da. Wir dürfen aber auch den Anschluss jetzt nicht verpassen. Das heißt, wir müssen auch wirklich zeigen, können wir das wirklich mit einer Effizienz auch in relevanten Modellen zeigen, in Tiermodellen, dann später in Patienten. Also da ist sozusagen noch ein gutes Fenster offen, wo wir uns unterscheiden. Das wird aber auch vielleicht nur noch 1-2 Jahre offen sein. Das heißt, wir müssen uns wirklich bemühen, die Technologie so weiterzuentwickeln, dass wir den Vorsprung weiter ausbauen und auch dann die Möglichkeit haben, mehr Geld einzuwerben für die Firma, um das voranzutreiben. Die Lage generell ist, glaube ich, letztes Jahr war sie sehr bedrückend. Man hat auch bei vielen Biotechnologieunternehmen gesehen, dass große Teile der Belegschaft gekündigt wurden. Die haben Einsparmaßnahmen sozusagen durchgeführt. Das bessert sich. Man sieht mehr Finanzierungsrunden Anfang 2024, auch mehr Übernahmen durch Pharmakonzerne. Und da sind wir, glaube ich, auf einem generell aufsteigenden Ast für die Biotechnologie. Und 2023 war aber doch ein Jahr, wo man sich mehr Gedanken gemacht hat, wie kann man auch als Unternehmer seine eigene Firma finanzieren. Ich blicke in 2024 und die Zukunft doch ein bisschen optimistischer, weil sich das wirklich auf einem aufsteigenden Ast befindet.
Erwarten Sie denn langfristig einen Wettbewerb zwischen der Genschere und den Alternativen, also Ihren Rekombinasen zum Beispiel? Oder ist das jetzt schon gewissermaßen auch vorgezeichnet, wohin der Weg geht?
Ja, am Anfang wird man sich sicherlich aus der direkten Konkurrenz raushalten und eine Nische zu finden, wo man wirklich einzigartig seine Technologien nutzen kann. Da bietet sich zum Beispiel die Inversion an, die kann eine Genschere nicht durchführen. Aber auch das Einbringen von DNA ins Genom ist eine Sache, die Rekombinasen sehr gut können. Da wird man sich versuchen, so lange wie möglich außerhalb der Konkurrenz zu bewegen und seine Nische zu finden, um sich zu etablieren. Wenn man dann etabliert ist, wird man dann sicherlich schnell auch in die Konkurrenz geraten, weil doch sozusagen manche Erkrankungen viel häufiger vorkommen, was auch ein größerer Markt bedeutet. Und da sind natürlich die Firmen daran interessiert, irgendwann dann auch Profite zu machen und so einen Markt zu adressieren. Und da wird es dann sicherlich zu Konkurrenzsituationen kommen.
Da sprechen wir von den großen Krankheiten, den Volkskrankheiten, eben wie Krebs, Diabetes oder neurodegenerative Erkrankungen. Okay.
Richtig.
Ja, alles sehr aufregend. Herr Dr. Lansing, ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich glaube, wir haben heute wieder nicht mehr Zeit. Wir werden es dabei belassen und drücken Ihnen die Daumen, dass es funktioniert, auch im Sinne der Betroffenen, der kranken Menschen. Für die ist es ganz wichtig und dass der Fortschritt auch halten möge und eben nicht nachlässt, auch nicht am Geld scheitert, hoffentlich. Ja, ich hoffe, Sie wurden, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Thema ähnlich inspiriert in Ihrer Fantasie, wie ich das jetzt bin. Wir freuen uns, wenn Sie selbst Anregungen, Fragen und Kommentare zu diesem Gespräch oder eben auch zu jedem anderen haben. Schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft@faz.de. Und natürlich können Sie uns auf jeder der üblichen Podcast-Plattformen auch abonnieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie kreativ. Und Ihnen, Herr Lansing, wünsche ich Ihnen nochmal alles Gute, viel Erfolg und sage Tschüss.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.